In meiner Kindheit war ich sehr gerne im Wald und habe mit meinen Freunden dort im Wald gespielt. Und eines Tages ging so ein Gerücht in unserem Dorf rum, dass im Wald irgendwo jemand eine Beute von irgendeinem Raub oder so vergraben hat. Und wir sind dann hingegangen und haben eine Schatzsuche gemacht, haben den Schatz gesucht, diese Beute, und haben gegraben und gegraben und gegraben und nichts gefunden. Vielleicht ging es einigen von euch auch so, dass ihr in eurer Kindheit einmal nach einem Schatz gegraben habt. Die meisten haben wahrscheinlich auch nichts außer Dreck gefunden, genauso wie wir. Und genauso wie ich vielleicht auch einen Schatz gesucht habe und gegraben habe, geht es auch Menschen, die sich intensiv mit sich selbst beschäftigen. Wer sich einmal mit seinem inneren Wesen und seinem Sein beschäftigt, wird mit Schrecken feststellen, dass dort gar nicht so ein großer Schatz ist, wie man ihn vielleicht erwartet hat. Man findet vielleicht viel mehr Dreck in Form von Schuld. Und gerade das soll heute unser Predigtthema sein. Denn wer Schuld in seinem Leben entdeckt, der möchte diese Schuld natürlich auch so schnell wie möglich wieder loswerden. Die einen vergraben die Schuld noch tiefer und die anderen verstecken sie an einem anderen Ort, damit man sie möglichst nicht findet. Doch was sagt eigentlich die Bibel zum Thema, wie wir mit unserer Schuld umgehen können? Und genau um dieses Thema soll es heute Morgen gehen. Ich habe euch 4 konkrete Punkte mitgebracht, an denen ich euch aufzeigen möchte, wie wir als Christen mit unserer eigenen Schuld umgehen können. Dafür möchte ich jedoch zuerst noch den Begriff Schuld etwas genauer definieren oder, wie die Bibel auch sagt, Sünde. So dass wir alle verstehen, was darunter verstanden wird. Sünde ist nämlich ein alter Begriff, der meist falsch verstanden wird. Manchmal auch unter uns Christen. Ich habe heute wieder gesündigt und ein kleines Stück Schokolade gegessen. So eine typische Vorstellung, was Sünde bedeuten könnte. Aber das bedeutet es nicht. Sünde bedeutet Folgendes. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit dem Willen Gottes in Tat, Haltung und unserem Wesen. Sünde hat also so viel mehr als nur so ein kleines Vergehen. Es ist so viel mehr und genau das wird auch in meinem ersten Punkt dieser Predigt ersichtlich. Wenn ich nun darüber spreche, wie du deine Schuld loswerden kannst, ist der erste und wichtige Schritt, deine eigene Schuld zu erkennen. Wenn du nicht um deine eigene Schuld weißt oder sie vielleicht verdrängt hast, heißt das nicht, dass du keine Schuld hast. Johannes greift diesen Gedanken auch auf im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8. Dort lesen wir, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Johannes zeigt in diesem Vers erst einmal, dass er gegen eine gewisse Irrlehre, nämlich die Gnostiker, argumentiert. Diese Irrlehre ist uns auch schon in anderen Predigten begegnet. Ich möchte sie aber noch mal ganz kurz zusammenfassen. Die Gnostiker trennten Geist und Materie voneinander. Für sie war die Materie, also der Körper des Menschen, etwas Böses. Der Geist des Menschen ist hingegen gut. Mit dem christlichen Gedanken der Erlösung konnten sie sich also sehr gut anfreunden. aber aus ihrer Sicht brauchte der Mensch Erlösung von seinem Körper und sicher nicht von den Sünden. Aus diesem Grund war der Gedanke, dass der Mensch ein Sünder ist, ein inakzeptabler Gedanke. Die Behauptung, dass Menschen Sünde haben und Sünder sind, galt für sie nicht. Sie haben diese Behauptung verleugnet. Doch Johannes wendet sich nicht nur an die Gnostiker in der Gemeinde, sondern auch an die ganze Gemeinde. Er schreibt hier dieses Wort wir und bezieht sich und alle anderen Gläubigen mit ein. Johannes weiß um das menschliche Herz. Er weiß, dass der Mensch, wir alle, uns nicht als Sünder wahrhaben wollen und uns gegen diese Botschaft wehren. Das betrifft eben nicht nur die Gnostiker, sondern auch uns. Und in diesem Sinne haben wir alle manchmal die Tendenz, wie die Gnostiker zu denken. Wenn wir Menschen als Sünder bezeichnet werden, dann trifft uns das in unserem tiefsten inneren Stolz. Ich möchte euch dazu ein kleines Beispiel mit auf den Weg geben. Ich weiß von einer Gemeinde, die hat ihre Räume umgebaut und zu dieser Zeit waren ihre Räume nur über eine Feuertreppe erreichbar. Und da gab es eine Tür mit so einem Knauf und einem Schlüssel und der steckte dort immer und irgendwie hat ein Arbeiter dort den Schlüssel dummerweise abgebrochen, so dass niemand mehr ins Gebäude rein und raus kam. Diese Person hat sich dann gedacht, das hat hoffentlich niemand gesehen. Ich gehe mal und lass das so, das wird schon niemand bemerken, dass ich das war. Er wollte es vertuschen und war somit auch ein bisschen in seinem Stolz verletzt. Wenn das jemand mitkriegt, dass ich das war, also es wäre ja schon blöd. Und wer so reagiert, betrügt sich selbst. Niemand, der sich selbst einmal ernsthaft reflektiert hat, kann von sich selbst überzeugt sein, ohne Sünde zu sein. Zu behaupten, keine Sünde zu haben, ist nicht nur Selbstbetrug, sondern stellt auch Gott als einen Lügner dar. Johannes schreibt das ganz eindrücklich im Vers 10. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Wer behauptet, dass er sündlos ist oder die Sünde verharmlost, sagt eigentlich nichts anderes, als dass der Tod von Jesus am Kreuz keinen Sinn ergibt. Jesus hätte in diesem Fall nicht auf die Welt kommen müssen. Er hätte nicht am Kreuz sterben müssen und Jesus hätte auch nicht auferstehen müssen. All das wäre sinnlos gewesen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich würde ja niemals behaupten, dass ich ohne Sünde bin. Schon mal ein guter Schritt. Aber ich frage mich, haben wir wirklich verstanden, was es bedeutet, Sünder zu sein? Wissen wir, um was es dabei geht? Ich möchte euch das an einem ganz kleinen Beispiel verdeutlichen. Ich habe eine jüngere Schwester und wir sind total unterschiedlich. Ich bin eher ein Ordnungsfanatiker und sie hat ihre Kreativität in ihrer Ordnung. Und als wir jünger waren und sie irgendwas mit Freunden machen wollte, haben meine Eltern immer gesagt, ja, jetzt musst du zuerst mal noch dein Zimmer aufräumen und dann kannst du dann was machen. Und weil sie dann unbedingt weg wollte, hat sie einfach alles unters Bett geschoben und in den Schrank gepackt und dann war Ordnung. Doch das Problem war nur vordergründig gelöst. Und genau so machen wir Christen das oft auch in unserem Leben. Wir bagatellisieren Sünden, damit es von außen schön aussieht, damit wir unsere heile Christenwelt spielen und aufrechterhalten können. Doch was ist mit den Sünden, die du im Verborgenen tust? Sünden, die du verdrängt hast oder Sünden, die du bagatellisierst? Wo denkst du über Sünden, ja, das ist jetzt nicht so schlimm oder das macht doch jeder? Wenn du so denkst, hast du die zerstörerische Auswirkung der Sünde noch nicht verstanden. Du betrügst schlussendlich dich selbst und nennst Gott einen Lügner. Wenn du also Schuld loswerden möchtest, dann musst du als erstes dein eigenes Versagen dir eingestehen und erkennen. Du musst dir selbst eingestehen, dass du schuldig bist. Das ist die Voraussetzung, um Schuld loszuwerden. Wenn du diese Voraussetzung nicht erfüllst, dann bringt dir alles Weitere nichts. Und genau deshalb möchte ich dich nun ganz persönlich fragen, wo hast du Schuld in deinem Leben? Welche Sünden tolerierst du einfach so in deinem Leben und wo hast du Schuld verdrängt? Werde dir ganz neu bewusst, wo du Schuld auf dich geladen hast. Im nächsten Vers sehen wir nun, weshalb es so wichtig ist, dass wir unsere eigenen Sünden erkennen. Dort steht: Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Wer nun aufhört, seine eigenen Sünden zu leugnen und um seine eigene Sündhaftigkeit weiß, kann die Schuld auch Gott bekennen. Und genau dieses Bekennen der eigenen Schuld ist so wichtig. Denn auf diesem Bekennen liegt ein großes Versprechen, das wir in diesem Vers lesen können. Das Versprechen, das Gott uns gibt, lautet Treue und Gerechtigkeit. Doch was bedeutet das genau? Wenn ein Mörder gefasst wird und ins Gefängnis kommt, heißt es doch oft, er hat seine gerechte Strafe erhalten. Oder am Schluss hat die Gerechtigkeit gesiegt. Genauso könnte man doch sagen, dass die Gerechtigkeit Gottes die Bestrafung von Sünden ist. Drückt Gott etwa ein Auge zu, weil wir uns ganz lieb bei ihm entschuldigen? Kann Gott gar nicht anders, als einfach nur barmherzig mit uns zu sein? Nein, Gott bestraft Sünden. Gott ist so anders und so heilig, dass in seiner Gegenwart keine Sünde bestehen kann. Gott hasst Sünde und jeden, der sie tut. Die Gerechtigkeit Gottes fordert eine Strafe für Sünde. Und diese Strafe ist der Tod. Für Gott gibt es nichts Schlimmeres als Sünde. Und deshalb bestraft er diejenigen, die sie tun, mit dem Schlimmsten, was es für uns Menschen gibt, dem Tod. Das ist Gerechtigkeit. Krass. Wenn es wirklich so dramatisch um uns und unsere Sünden steht, wer kann da noch vor Gott bestehen? Die einzige Antwort, die hier gegeben werden kann, lautet: kein einziger Mensch. Kein Mensch. Doch zum Glück ist dieser Vers 9 noch nicht zu Ende. Und deshalb möchte ich euch diesen Vers jetzt ganz vorlesen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wie ist das jetzt möglich? Wie passen die Gerechtigkeit Gottes, die doch eine Strafe für Sünde fordert, mit der Sündenvergebung zusammen? Hat Gott etwa all seine Grundsätze über den Haufen geworfen und ist ab jetzt einfach nur noch ein barmherziger Gott? Nein, Gott bleibt dabei. Sünde muss bestraft werden. Doch wie passt das zusammen? Die Antwort kann in einem einzigen Wort zusammengefasst werden: Gnade. Ich möchte euch das kurz an einem Beispiel erklären. Da ist ein Kapitän mit seiner Crew auf dem Meer unterwegs und dann kommt sein Koch zu ihm und sagt: Hey Kapitän, ich muss dir sagen, bei uns wird Essen aus der Vorratskammer gestohlen. Da sagt der Kapitän: Ja, dann stehe ich jetzt mal vor die Crew. Er macht das, sagt: Hey Leute, das geht so nicht. Wen ich dabei erwische, etwas aus der Vorratskammer zu stehlen, der wird mit 20 Peitschenhieben bestraft. Es vergehen ein paar Tage und der Koch kommt wieder zum Kapitän und sagt: Ich habe zwei Nachrichten für dich, eine gute und eine schlechte. Die gute ist, wir haben den Dieb erwischt. Die schlechte ist, es ist deine Mutter, die du auf diese Reise mitgenommen hast. Boah, was macht der Captain jetzt? Wenn er gerecht ist, lässt er seine Mutter auspeitschen und er weiß, sie wird sterben. Und wenn er nicht gerecht ist, sondern barmherzig, verschont er sie. Aber seine Crew wird ihn nicht mehr ernst nehmen. Was macht dieser Captain? Er setzt sich da in seinem Kopf durch und sagt: Ja gut, ich lasse meine Mutter bestrafen. Er bindet sie an den Schiffsmast und in dem Moment, wo sein erster Offizier mit der Peitsche ausholt, um diese Strafe zu vollziehen, wirft er sich vor seine Mutter und nimmt all diese 20 Peitschenhiebe auf sich. Und so kann er gerecht und gleichzeitig barmherzig sein. Genau das hat auch Jesus für uns getan. Jesus, der Sohn Gottes, meldet sich freiwillig und nimmt deine und meine Position ein. Er lässt sich für deine und meine Sünden bestrafen. Er lässt sich schlagen, auspeitschen, anspucken und stirbt schlussendlich qualvoll am Kreuz. Der Tod am Kreuz ist die Strafe für die Sünde. Eigentlich hätte ich an dieses Kreuz gehört. Doch Gott höchstpersönlich übernimmt diese Strafe für uns, die uns geblüht hätte. Im 2. Korintherbrief 5, Vers 21 lesen wir: Denn der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gott ist gerecht und vergibt, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und genau das ist Gnade. Wenn du diese Gerechtigkeit und diese Vergebung in deinem Leben erleben möchtest, dann ist es essentiell, dass du deine Schuld und dir deine Sündhaftigkeit eingestehst und sie Gott bekennst. Doch wenn es darum geht, seine Sünden Gott zu bekennen, ist es genauso essentiell, dass wir die Gnade Gottes verstanden haben. Wir müssen uns diese Gnade immer wieder vor Augen halten. Ich möchte euch das an einem aktuellen und sehr für mich bewegenden Beispiel zeigen. Ich habe mich in der letzten Zeit verschiedene Dokus über christliche Gemeinschaften und Aussteiger aus Freikirchen geschaut. Und mich hat das wirklich bewegt, weil ein Thema hat sich immer wieder durchgezogen. Druck. Ich darf das nicht machen, ich muss das machen und wenn ich das hier nicht mache, dann bin ich ein schlechter Christ. Wisst ihr, diese Leute tun mir wirklich leid. Ich kann sie voll verstehen. Das Leben als Christ ist ein Krampf, wenn du die Gnade Gottes nicht verstanden hast. Das Problem der enttäuschten Aussteiger war nicht der Druck, der zu groß war, sondern das Evangelium, das sie nicht verstanden haben. Denn die Vergebung der Schuld kommt aus Gnade allein. Wir können Gott da gar nicht irgendwie beeinflussen, dass er uns vergibt. Das geht nicht durch Schmeicheleien, indem wir irgendwie fromm daherreden. Das geht nicht, indem wir uns anstrengen und unsere schlechten Taten durch die guten Taten aufwiegen wollen. Dass Gott uns vergibt, hat alleine nur mit seiner Gnade zu tun. Einigen wird es heute Morgen so gehen wie diesen Aussteigern. Es ist alles zu viel. Es wird zu viel von dir gefordert. Auf dir lastet zu viel Druck, so dass du es kaum aushältst. Und genau dir möchte ich heute Morgen sagen, dass Jesus für dich gekommen ist, um dir diese Last und diesen Druck zu nehmen. Du musst deine Schuld, deinen Ballast nicht alleine loswerden. Das wirst du nicht schaffen. Du darfst dich einfach von Gott beschenken lassen. Das Einzige, was du tun musst, ist dieses Geschenk entgegenzunehmen. Wir feiern nach dieser Predigt noch gemeinsam das Abendmahl. Und dort hast du die Möglichkeit, dieses Geschenk von Jesus anzunehmen, indem du das Abendmahl im Glauben daran nimmst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Wenn du das machst, dann komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich würde noch gerne für dich beten. Wenn wir nun zum nächsten Punkt kommen, dann müssen wir uns diese Gnade, die Gott uns im Tod von Jesus entgegenbringt, im Hinterkopf behalten. Denn für das, was jetzt folgt, musst du die Gnade verstanden haben. Wenn du sie nicht verstanden hast, wird das für dich Druck sein. Denn nun schreibt Johannes: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Nun zeigt Johannes, mit welcher Absicht er schreibt. Sein Ziel ist es, die Leser dieses Briefes vom Erkennen der Schuld und dem Bekennen der Schuld hin zur Ablehnung der Schuld und der Sünde zu führen. Es ist also nicht so, dass die Gnade Gottes uns dazu führen sollte, leichtfertig mit ihr umzugehen. Paulus formuliert diesen Gedanken, den Johannes hier ausführt, im Römerbrief sehr treffend. Römer 6, Vers 15 steht: Was heißt das nun, wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz? Ist es dann gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Er gibt die Antwort selbst Niemals. Das Ziel der Gnade Gottes ist niemals die Verharmlosung der Sünde. Deshalb kann der Schluss niemals dahin gehen, dass wir die Sünde verharmlosen oder weiter Sünde auf uns laden. Wer so denkt, hat die Gnade nicht begriffen und hat vor allem nicht verstanden, was es Jesus gekostet hat, für dich zu sterben. Deshalb ist die Botschaft klar. Wir sollen ein entschlossenes Nein zur Sünde haben. Wenn ich so mein Leben betrachte, dann merke ich immer wieder, wie ich herausgefordert bin, ein Nein zur Sünde zu haben. Bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich noch in der Pflege gearbeitet und bei meiner letzten Arbeitsstelle, da wurde im Team unglaublich viel gelästert. Und wisst ihr was? Ich habe teilweise ganz bewusst mitgemacht. Und als mir das aufgefallen ist, dass das nicht richtig ist, dann musste ich ein entschlossenes Nein dazu haben. Nein zum Lästern. Ich weiß nicht, wie es euch vielleicht in dieser Thematik geht. Vielleicht bist du auch woanders herausgefordert. Ich möchte dich fragen, wo bist du immer wieder herausgefordert, zum Nein zur Sünde zu stehen? Welche Lieblingssünden solltest du dringend aufgeben? Und wo brauchst du ein ganz neues Nein zur Sünde? Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen. Wer so als Christ leben möchte, der braucht ein Nein zur Sünde. Doch was ist mit Sünden, mit denen du am Kämpfen bist? Vielleicht steckst du in einer Sucht oder du bist immer wieder unglaublich neidisch auf deinen Nachbar, der so ein schönes und schnelles Auto fahren kann und du kannst dir das einfach nicht leisten. Jeder von uns kennt solche Situationen, Sünden, die du eigentlich gar nicht tun willst, aber trotzdem immer wieder hineinfällst. Was ist mit solchen Sünden? Vergibt Gott dir auch, wenn du zum 100. Mal deinen Nächsten anlügst? Johannes gibt uns eine Antwort im 1. Johannesbrief auf diese Frage. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt beim Vater, der für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Johannes zeigt in diesem Vers, dass das Versagen zum menschlichen Leben dazugehört. Als Christ versage ich immer wieder. Ich tue immer wieder das, was Gott nicht möchte. Doch das bedeutet nicht, dass ich jetzt keine Hoffnung mehr haben kann. Denn Jesus ist nicht nur für meine Sünden am Kreuz gestorben, die ich früher mal begangen habe, und jetzt muss ich selber schauen, wie ich zurechtkomme. Nein, Jesus ist auferstanden und ist im Himmel. Er setzt sich als unser Anwalt vor Gott, dem Vater, ein. Oft haben wir das Gefühl, dass Gott uns zwar vergeben hat, aber wenn wir eine Sünde immer wieder tun, dann schleicht sich das Gefühl bei uns ein, dass Gott jetzt uns jetzt sicher nicht mehr vergibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe eine dumme Angewohnheit, die habe ich so im Verlauf meines Lebens entwickelt und muss ganz fest daran arbeiten. Ich rede Menschen oft rein oder falle ihnen ins Wort. Und das ist schlecht. Und Patricia nervt das unglaublich. Völlig zu Recht Und manchmal habe ich so das Gefühl, oh, jetzt hat sie dann sicher keine Geduld mehr mit mir. Und genau so denken wir oft von Gott. Jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Gott wird mir doch sicher nicht noch einmal vergeben. Doch das ist ein großer Irrtum. Denn wir dürfen hier Johannes glauben, wenn er uns sagt, dass Jesus für uns beim himmlischen Vater eintritt. Denn er ist unser Anwalt. Und Jesus als unser Anwalt steht vor dem Vater und zeigt seine Wunden in seinen Händen und Füßen und sagt dem Vater, für das habe ich gezahlt. Ich habe die Strafe übernommen. Und dieses Eintreten gründet in dem, was Jesus ist. Er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Jesus war nicht nur Versöhner am Kreuz, sondern ist jetzt Versöhner und jederzeit. Wenn wir unsere Schuld loswerden möchten, dann müssen wir verstehen, was Versöhnung mit Gott heißt und was wir sie benötigen. Versöhnung bedeutet, dass du deine Schuld jederzeit bei Gott abladen kannst, egal wie oft du zu Gott kommst. Es ist egal, ob du 10-mal oder 1000-mal mit der gleichen Sünde zu Gott kommst. Jesus steht da mit seinen Händen und tritt für dich ein. Ich möchte euch das auch noch mal ganz praktisch visualisieren. Und dafür habe ich einen Rucksack mitgebracht. Dieser Rucksack ist ziemlich schwer. Und vielen Christen geht es an diesem Punkt ganz gleich. Dieser Rucksack symbolisiert unsere Schuld, die wir mit uns rumtragen. Jetzt muss ich schauen, dass das mit dem Mikrofon geht. Wir tragen diese Schuld mit uns herum. Und anstatt sie zu Jesus, und wir sollen dann zu Jesus ans Kreuz kommen und um ihn um Vergebung bitten. Doch wenn wir so zum Kreuz gehen, dann haben wir keine Freude dabei, weil wir denken, oh, diese Schuld, diese Last, die ich hier mit mir rumtrage, ob Gott mir das schon wieder vergibt. Und wir stellen den Rucksack hin, unsere Schuld vor Gott. Und dann laden wir vielleicht ein bisschen was aus. Irgendwie, halt irgendwie ein bisschen Müll. Und dann nehmen wir diesen Rucksack und unsere Schuld und sagen, oh, aber Gott, vergib mir doch nicht. Und nehmen diesen Rucksack wieder mit und gehen mit einer Schwere vom Kreuz weg. Wir haben Zweifel, ob Gott uns vergibt. Es ist eine Schwere, eine bedrückende Stimmung in uns. Und genau so gehen wir vom Kreuz weg. Anstatt den Ballast bei Jesus am Kreuz abzuladen und ihn liegen zu lassen, nehmen wir ihn wieder mit, weil wir uns nicht sicher sind, ob Gott uns vergibt. Ich möchte dir, wenn es dir so geht, jetzt gerade sagen, Jesus ist genau für das ans Kreuz gegangen. Er steht vor dem Vater und zeigt auf seine Wunden und sagt, das habe ich für Jannik getan. Und er sagt, das habe ich für Lucy getan oder für Erich. Und da kann man jeden Namen jetzt einsetzen. Ich möchte dich ermutigen, lass dich mit Gott versöhnen. Und das bedeutet ganz konkret, wenn du zum Kreuz kommst, dann darfst du alles am Kreuz stehen lassen und Gott hinlegen. Und du musst es nicht wieder mitnehmen und das Gefühl haben, oh, ob mir Gott jetzt vergibt, sondern du darfst mit einer Freude vom Kreuz weggehen, weil Jesus dir vergeben hat, weil Jesus dasteht und für dich vor dem Vater eintritt. Wir werden gleich miteinander das Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl geht es genau darum. Es geht darum, dass wir all unseren Ballast, all unsere Schuld bei Jesus am Kreuz liegen lassen dürfen. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir durch seine Gerechtigkeit Versöhnung mit Gott erleben. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du dieser Predigt gerade bist. Vielleicht hast du heute das erste Mal gemerkt, dass du wirklich Sünde in deinem Leben hast. Oder du hast gemerkt, dass du immer diesen Rucksack wieder vom Kreuz mitnimmst und denkst, ja, ob Gott mir jetzt ganz vergeben hat. Welcher Punkt beschäftigt dich am meisten? Noemi, du darfst mal führen kommen. Wir wollen jetzt noch einen Moment der Stille nehmen. In diesem kannst du dich selbst ein wenig reflektieren. Du hast noch mal Zeit, dir ganz bewusst zu werden, an welchem Punkt Gott dich gerade angesprochen hat. Dazu habe ich euch noch ein paar Fragen mitgebracht, die nachher eingeblendet werden. Aber zuerst möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass du vor dem Vater stehst und für uns eintrittst zu jeder Zeit. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu jedem Einzelnen redest und jeden Einzelnen nochmal ganz konkret ansprichst, wo er in seinem Leben oder sie etwas ändern muss, wo sie auf dich zukommen. Danke, sprichst du in Leben hinein. Amen.